Ich möchte mit euch gemeinsam eine ganze Reihe von Bibelstellen lesen, die alle um ein Thema kreisen, an das wir in der Christenheit insgesamt jetzt in dieser Zeit ja stärker denken, nämlich um das Kreuz von Jesus Christus. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann lade ich euch ein, eure Bibeln mit aufzuschlagen. Und ich möchte gerne anfangen mit dem 1. Korintherbrief, dem 1. Kapitel. Erster Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 18. Und wer die Bibel nicht dabei hat, hört einfach zu. Da schreibt Paulus in 1. Korinther 1, Vers 18, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und dann lese ich weiter in Vers 22. Und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Vers 30, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Kapitel 2, Vers 1, und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Vers 6, wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Das waren jetzt eine ganze Reihe von Versen, die zum Teil auch ein bisschen geheimnisvoll und schwierig klingen. Ich möchte euch trotzdem noch ein bisschen mehr zumuten und mit euch in den Römerbrief gehen, in das 5. Kapitel. Ich glaube, aus diesem Abschnitt stammt auch der Wochenspruch für diese Woche. Einige von euch lesen das ja vielleicht immer mit. Römer 5, Vers 6, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, für den Gütigen möchte vielleicht auch jemand zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Noch ein paar Verse aus dem 2. Korintherbrief. Da schreibt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 14 über das Kreuz. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Vers 18. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und ganz zum Schluss dieser langen Lesung wollen wir auf etwas hören, was Jesus selbst gesagt hat. Als er seinen Jüngern erklärt hat, dass sein Weg am Kreuz enden würde. Und da möchte ich mit euch lesen aus Lukas 9, Abvers 18. Und es geschah, als er für sich allein betete, waren die Jünger bei ihm. Und er fragte sie und sprach: Was sagen die Volksmengen, wer ich bin? Sie aber antworteten und sprachen: Johannes der Täufer, andere aber Elia, andere aber, dass einer der alten Propheten auferstanden sei. Er sprach aber zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus antwortete und sprach: Der Christus Gottes. Er aber redete ihnen ernstlich zu und gebot ihnen, dies niemand zu sagen, und sprach: Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Jetzt sind wir in der Passionszeit. Und da liest man vielleicht noch mal neuer oder intensiver solche Bibeltexte. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie man geprägt ist. Ob sowas wie Passionszeit überhaupt für euch Bedeutung hat, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist auch keine christliche Pflicht, mit solchen Zeiten zu leben. Wir betonen das hier in der Gemeinde ja auch gar nicht so stark. Für andere Christen hat es eine sehr hohe Bedeutung. Es sind ja diese 7 Wochen der Passionszeit, die 40 Tage vor Ostern darstellen sollen. Und traditionelle Christen nutzen diese Zeit ja besonders auch zum Fasten. Wir haben das ja alle nochmal auch jetzt in den Medien mitverfolgen dürfen, dieses Thema Passionszeit. Denn vor der Passionszeit feiern ja insbesondere, also viele Menschen, auch katholische Menschen, Karneval. Und jetzt gab es ja das Problem mit diesem Sturm. Und der Sturm hat ja dazu geführt, dass nicht alle Rosenmontagszüge durchgeführt werden können. Die Kölner hatten Glück, die Düsseldorfer hatten dieses Glück nicht, die mussten den absagen. Jetzt wollten die den ja nachholen. Und dann haben wir ja zu unserem Erstaunen erfahren, dass dieser Rosenmontagszug nachgeholt wird. Das ist jetzt keine Werbung, um dahin zu gehen, möchte ich ausdrücklich sagen. Also ich war noch nie da und ihr könnt auch alle zu Hause bleiben. Ich erzähle das jetzt nur, weil das eine Verbindung zur Passionszeit hat, denn der Rosenmontagszug wird jetzt, glaube ich, nachgeholt am 6. oder ich glaube am 13. März. Das ist in der Fastenzeit. Ja? Und dann hat nochmal die Kirche darauf hingewiesen, ich glaube auch der Kölner Kardinal, der ja da sozusagen die oberste Funktion hat, dass die Fastenzeit ist die Fastenzeit, ja, aber sonntags muss man nicht fasten. Sonntags ist keine Fastenzeit. Und jetzt am letzten Wochenende habe ich mir das auch nochmal von einem evangelischen Pastor erklären lassen. Und für den war das ganz selbstverständlich. Es gilt in der evangelischen Kirche ganz genauso. Natürlich wird am Sonntag nicht gefastet. Das ist der Tag der Auferstehung. Da fastet man nicht. Da ist Pause vom Fasten. Und deswegen kommt es auch mit diesen 7 Wochen überhaupt nur hin. Das hat er mir dann erklärt, weil das ja 7 Wochen, kann man ja ganz einfach rechnen, 7 mal 7 ist 49. Jetzt sind das ja aber nur 40 Tage Fastenzeit. Deswegen, also es fällt ja schon mal weg, der Montag und der Dienstag vor Aschermittwoch, -2, dann sind noch 47 übrig. Und wenn du jetzt 7 Sonntage abziehst, dann hast du genau deine 40 Tage Fastenzeit. Also für alle, die jetzt also ganz streng kirchlich fasten wollen, die wissen jetzt, wie das funktioniert und dass der Sonntag nicht dazu gehört. Ich will das jetzt aber gar nicht lächerlich machen. Ich finde das gut, wenn man eine Zeit im Jahr hat, wo man sich nochmal besonders konzentriert. Und ich weiß, dass viele und vielleicht auch manche von euch diese Zeit nutzen, um ganz bewusst auf bestimmte Dinge zu verzichten. Süßigkeiten, Alkohol, Rauchen verzichtet ihr hoffentlich das ganze Jahr drauf, aber sonst kann man diese 40 Tage dafür auch sehr schön nutzen. Das kann ja helfen, sich nochmal neu zu konzentrieren auf das, was im Leben wirklich wichtig ist, auch erstmal so ganz allgemein. Die evangelische Kirche ruft auch immer nochmal so eine Fastenaktion aus, die ganz bewusst deutlich machen soll, es geht nicht ums Äußere beim Fasten, sondern es geht um etwas Innerliches beim Fasten. Und die lassen sich jedes Jahr was Neues einfallen, wie man auch fasten kann. Ich weiß, es gab mal ein Jahr, da waren das 7 Wochen ohne Ausreden. Ich nehme an, das sollte den Sonntag dann auch einschließen. Also 7 Wochen ohne Ausreden fand ich sehr gut und sehr schwer. Ich habe es versucht, es ist mir nur teilweise gelungen. Dieses Jahr ist das 7 Wochen ohne Enge. 7 Wochen ohne Enge, also anders ausgedrückt 7 Wochen, in denen man mal ganz bewusst sein Herz aufmachen soll. Und da, wo man merkt, ich ziehe die Zäune hoch, ich mache mich eng, ich denke klein, das Herz aufmachen soll. Auch ein sehr schöner Gedanke. Ich selbst komme nicht aus dieser kirchlichen Tradition. Für mich hat diese Passionszeit diese große Bedeutung eigentlich nie gehabt. Ich komme aus einer anderen Tradition, in der man es sich zur Regel gemacht hatte, jeden Sonntag einen speziellen Gottesdienst zu haben, in dem man sich ganz bewusst auf das Kreuz und auf das Leiden Christi konzentriert hat, auch in Verbindung mit dem Abendmahl. Auch das ist eine sehr gute Sache, aber ich weiß, dass wie mit allen Formen, egal ob das jetzt die Passionszeit ist oder die sonntägliche Anbetungsstunde, dass immer die Gefahr besteht, dass das auch irgendwo erstarrt, dass das irgendwo Gewohnheit wird und dass man das irgendwie auch wieder verliert, was man eigentlich in diesen Formen auch finden möchte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit großem Zögern diesem Thema gewidmet und mir ist auch aufgefallen, dass wir vielleicht insgesamt in der Christenheit und auch insgesamt in der Gemeinde erstaunlich wenig über das Kreuz reden. Wenn man sagt, dass das Kreuz ja das Zentrum, das Eigentliche, der Mittelpunkt des christlichen Glaubens ist, und diese Bibeltexte habe ich euch ja vorgelesen, Paulus sagt, als er nach Korinth kam, er hat sich fest vorgenommen, er hat eine einzige Botschaft. Ich nahm mir vor, nichts unter euch zu wissen, außer Jesus Christus als gekreuzigt. An die Galater schreibt Paulus in diesem sehr scharfen Galaterbrief, in dem er die Gemeinde kritisiert, ich habe euch Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt. Ja, nicht mit Farbe, aber mit seiner Predigt. Dafür, dass das Zentrum unseres Glaubens ist, reden wir, finde ich, erstaunlich wenig darüber. Und ich glaube, das hat auch Gründe, ganz nachvollziehbare Gründe. Das Kreuz ist nämlich schwierig für uns. Paulus sagt ja in diesem ersten Korintherbrief, ja, das ist, für manche ist das Torheit, für manche ist das ein Ärgernis. Und ehrlich gesagt ist es für uns vielleicht auch schwierig. Es ist so viel einfacher, anders über Jesus zu reden. Ich finde diese Geschichte deswegen so bemerkenswert, in der Jesus in Lukas 9 mit seinen Jüngern darüber redet, wer er eigentlich ist. Und es gibt so schöne Dinge, die man über Jesus sagen kann. Die Jünger zählen das ja auf, was die Leute damals gesagt haben, einer der alten Propheten, Elia, Johannes der Täufer. Petrus hat noch was viel Besseres und ganz Richtiges. Du bist der Christus Gottes. Es ist so schön, über Jesus zu reden, als Sieger, als König, als Heiland. Das sind doch alles positive Dinge. Und ich glaube, manchmal kann sich so der Gedanke einschleichen, müssen wir eigentlich so viel über das andere reden? Dieses Kreuz, das ist irgendwie, ist das nicht zu depressiv? Wird man da nicht selber traurig und niedergedrückt, wenn man immer nur über Jesus am Kreuz nachdenkt? Es gab ja mal, schon Jahre her, einen Vater, der natürlich jetzt auch kein Christ war, aber der in Bayern gegen den Staat geklagt hat, weil er gesagt hat, das kann man meinem Kind nicht zumuten, in einem Klassenzimmer zu sitzen. In Bayern ist ja nun mal sehr katholisch, in Nordrhein-Westfalen wäre die Klage ja von vornherein ins Leere gelaufen, aber in Bayern hängt halt in vielen Klassenzimmern ein Kreuz, zum Teil dann auch mit einem Jesus, mit einer Jesusfigur dran, und er hat geklagt und gesagt, das ist seelischer Schaden für mein Kind, wenn es sich das immer angucken muss, dieses Bild der Qual und der Traurigkeit. Jetzt sind wir ja selbst vielleicht auch gar nicht der Meinung, dass das zwingend eine gute Idee ist, Kruzifixe mit Jesus-Bildern dran aufzuhängen. Das wird ja in der Christenheit auch sehr unterschiedlich gesehen. Aber die Frage bleibt ja trotzdem, macht uns das nicht eigentlich depressiv? Zieht uns das nicht runter? Ein lieber Freund sagte mal zu mir, bezogen auf die christliche Tradition, in der ich aufgewachsen bin, also er kann das nicht verstehen, dass sich da Sonntag für Sonntag Christen zusammensetzen und dann sind alle so traurig, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Also das kann er irgendwie nicht verstehen. Jesus ist doch auferstanden. Wir feiern doch seinen Sieg. Amen dazu, richtig. Das gehört doch zusammen, ja. Und doch steht das Kreuz im Zentrum dieses Glaubens. Paulus sagt, das ist eine Torheit für manche. Es gibt ja schon aus den frühen Tagen der Christenheit eine überlieferte Kritzelzeichnung von einem römischen Schulpult, wo ein Bild ist von einem Kreuz und da hängt ein Esel dran und drunter steht, ich weiß nicht, Justus betet seinen Gott an. Die Sicht der römischen Mehrheit auf diese Torheit des Kreuzes. Wie kann man jemanden anbeten und zum Gott erklären, der kläglich an einem Kreuz zu Ende gegangen ist, der da gestorben ist? Für andere ist es ein Ärgernis. Und interessant ist, dass Paulus sagt, naja, es ist in jedem Fall ein ganz großes Geheimnis. Paulus sagt, wir reden darüber und das ist ein Geheimnis. Paulus sagt nicht, das ist alles ganz einfach, sondern er sagt, es ist ein Geheimnis, dem man sich vielleicht auch nur schrittweise nähern kann. Und es ist auch bemerkenswert, dafür haben wir heute bei weitem nicht die Zeit, zu sehen, wie sich die ersten Christen, wie sich die Jünger nur schrittweise diesem Geheimnis nähern konnten. Wir haben ja eine Stelle jetzt gelesen aus Lukas 9, noch vor dem Kreuz, wo wir sehen, dass sie mit diesem Thema gar nichts anfangen können. Und wo sie auch nicht verstehen, warum Jesus ihnen verbietet, von ihm als Christus, als König zu reden. Aber Jesus ist das sehr wichtig, dass von ihm als König, als Sieger, als Erretter nicht geredet wird, bevor man nicht das Geheimnis des Kreuzes verstanden hat. Ich denke, deswegen untersagt er es hier seinen Jüngern, so von ihm zu reden, ist ja auch eigenartig. Es war ja richtig, Jesus ist ja der Christus, der verheißene Messias. Aber Jesus weiß, wenn wir darüber reden, ohne das Geheimnis des Kreuzes verstanden zu haben, dann verstehen wir seine ganze Botschaft und sein ganzes Wesen falsch. Und deswegen lasst uns vielleicht mal gemeinsam versuchen, diesem Geheimnis etwas näher zu kommen. Und dazu gehört vielleicht als erstes, dass wir uns mal darüber unterhalten, was wir so landläufig über das Kreuz sagen und was wir so landläufig vom Kreuz glauben. Denn scheinbar ist ja alles ganz einfach, oder? Ihr habt das ja viele von euch schon in der Sonntagsschule, im Kindergottesdienst gelernt und auch sonst, wenn man in Deutschland unterwegs ist, dann hat man das ja schon mal gehört. Und dann ist das eigentlich ja eine ganz einfache Geschichte. Gott ist unendlich gerecht und wir als Menschen sind leider ungerecht, böse, schuldig und sündig. Und dieser gerechte Gott, der muss die Sünde bestrafen. Sünde verdient Bestrafung. Und kein Mensch ist in der Lage, diese Strafe für sich selbst zu tragen. Kein Mensch hat die Möglichkeit, diese Schuld abzubezahlen. Und deswegen ist es so gut, dass Jesus auf dieser Welt war und dass Jesus für uns alle, er selbst hatte gar keine Schuld, das hat ihn in die Lage versetzt, unsere Schuld auf sich zu nehmen und für uns alle diese Schuld zu bezahlen. Und an dieser Erklärung ist nichts falsch. An dieser Erklärung ist nichts falsch und sie ist vielleicht auch ein Grund, warum wir manchmal von diesem Kreuz eher weggucken. Weil dieses Kreuz natürlich auch die Frage nach unserer persönlichen Schuld stellt. Und weil dieses Angebot der Erlösung, der Vergebung natürlich meine Bereitschaft voraussetzt, meine Schuld auch anzuerkennen und vor diesem Gott um Vergebung zu bitten. Und vielleicht sind 40 Tage eine gute Zeit, sich auf diesen Weg nochmal neu zu machen und auf dieses Kreuz nochmal neu zu blicken. Für die, die das noch nie getan haben, für die, die vielleicht immer noch denken, das läuft am Ende so, dass Gott irgendwie so eine Art von Waagschale aufmacht, gute Taten, schlechte Taten unter Berücksichtigung der sozialen Umstände und der sonstigen Gegebenheiten. Für die, die vielleicht, und das sind viele Christen, auch denken, im Grunde ist der Mensch ja gut, im Grunde bin ich ja gut. Es sind nur manchmal Umstände oder schwierige Erfahrungen, die das anders haben ausgehen lassen. Das Kreuz ist eine Einladung, darüber anders nachzudenken. Das Kreuz ist eine Einladung, zu sagen, ich komme mit meiner Schuld, die tatsächlich so tief ist, dass ich aus ihr selbst keinen Ausweg finden kann, zu Jesus und nehme das an, was er für mich am Kreuz getan hat. Und wie wunderbar sind diese Bibelverse, die wir dazu gelesen haben. Es ist nichts falsch an dieser Botschaft, aber ich möchte mit euch noch einen Schritt weitergehen. Ich will euch auch mit einem Gedanken vertraut machen, dass nämlich diese Botschaft, wenn man sie so erklärt, wie ich sie jetzt erklärt habe, und man fragt, wo steht das eigentlich so in der Bibel, dann wirst du feststellen, so in dieser langen Erklärungsversion steht das nirgendwo in der Bibel. Diese Erklärung, so wie ich sie jetzt erzählt habe, ist auch schon Theologie. Sie ist etwas, was die Kirche im Laufe durchaus der Jahrhunderte auch erarbeitet hat. Und so in dieser Form, am deutlichsten, am klarsten, ist sie zum ersten Mal formuliert worden im Jahr 1000 nach Christus von Anselm von Canterbury, der damals einer der wichtigsten Kirchenlehrer war. Und diese Sichtweise des Kreuzes hat seitdem den christlichen Blick auf das Kreuz ganz stark betont. Diese Sichtweise wirft aber auch ein paar Fragen auf. Und vielleicht sind die auch in dem einen oder anderen von euch schon aufgekommen. Und wir sitzen ja hier als Erwachsene zusammen und dürfen uns diese Fragen ja auch ganz offen stellen. Die erste Frage, die man dann stellen kann, ist ja, was ist das denn eigentlich für ein Gott? Für einen Gott, der so zornig ist über die Sünde, dass er sie nicht einfach vergeben will, sondern dafür so eine blutige Rache fordert. Ist dieser Gott irgendwie schizophren? Ist er einerseits voller Liebe, andererseits voller Zorn? Fordert Gott ein Menschenopfer für die Bezahlung von Schuld ein? Wie kann man überhaupt sich vorstellen, dass Schuld abbezahlt wird? Schuld ist doch kein negativer Kontostand. Es gibt ja diese Bilder, auch im Neuen Testament an vielen Stellen, aber wir müssen immer daran denken, dass das Bilder sind. Schuld ist ja nicht ein Minus auf dem Konto, das jetzt durch einen göttlichen Rettungsschirm ausgeglichen wird und dann habe ich mein Konto wieder bei Null. Schuld ist doch etwas viel Tieferes. was doch auch, wenn sie überwunden werden soll, Voraussetzungen in mir selbst hat. Und ich möchte mit euch so drei Schritte gehen, um diese Fragen vielleicht noch ein bisschen tiefer verstehen zu können und zu wissen und sich dem Geheimnis dessen zu nähern, was dieses Kreuz auch bedeutet, jenseits dieser ganz einfachen Botschaft, die wir schon gehört haben. Wenn man sich fragt, ja, wie kann das sein, dass dieser Gott so eine Art von Vergeltung, von Sühne fordert, dann ist natürlich der erste Gedanke, der uns da hilft, der, dass es ja Gott selbst ist, der in seinem Sohn diese Schuld auf sich nimmt. Und ich möchte euch, weil das wirklich ein ganz zentraler Vers ist, nochmal diesen Vers vorlesen aus 2. Korinther 5, Vers 19, den ich vorhin schon gelesen habe. Gott war in Christus und hat die Welt mit sich selbst versöhnt, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend. Das Erste, was hier gesagt wird, ist, Gott war in Christus. Diese Strafe, wenn man es so betrachten will, die hier zu tragen ist, die trägt nicht ein Mensch, sondern die trägt Gott in Jesus Christus selbst. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn wir uns auf diese Betrachtungsweise einlassen, dann verstehen wir auch, dass es hier im Letzten nicht darum geht, dass ein zorniger Gott mit uns versöhnt werden muss. Darum geht es nicht. Hier steht in diesem Vers, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Gott musste nicht versöhnt werden, aber wir mussten versöhnt werden. Es ist die Welt, es sind wir, die Beziehung zu Gott abgebrochen haben und deren Beziehungen untereinander daran auch immer wieder scheitern. Und hier ist von einem Gott die Rede, der die Welt mit sich selbst versöhnt. Und das ist auch kein Einzelbefund im Neuen Testament. Wir haben das in Römer 5 gelesen, wenn da steht, dass sich Gottes Liebe darin zeigt, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Gottes Liebe war schon da, als diese Versöhnung noch nicht stattgefunden hat. Es musste nicht ein Opfer gebracht werden, damit Gott uns wieder lieben kann, sondern dieses Opfer wurde gebracht, weil Gott uns liebte. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, sagt Jesus selbst in Johannes 3, Vers 16. Gott ist es selbst, der dieses Kreuz auf sich nimmt in seinem Sohn, und dieser Gott muss nicht mit uns versöhnt werden, wir sind es, die mit ihm versöhnt werden müssen. Und dann nähern wir uns diesem Geheimnis von Vergebung und Versöhnung. Und dann ist das Kreuz im Letzten der Ausdruck der Radikalität von Liebe und Vergebung, wie es sie nur bei Gott geben kann. Sünden werden eben nicht gelöscht wie ein Minusstand auf dem Konto. Sünden kann man auch nicht einfach so vergeben. Jeder, der schon mal was zu vergeben hatte, weiß, dass das nicht einfach so geht. Das setzt einen inneren Prozess voraus. Dass Vergebung und Versöhnung bedeutet ja im Letzten die Wiederherstellung einer Beziehung. Und dazu sind wir nicht fähig. Und deswegen kommt alles von Gott. Deswegen kommt Gott in Jesus zu uns. Und er geht diesen Weg bis zum Ende, diesen Weg der Liebe. Und das ist das epochale, das zentrale Ereignis, was im Kreuz seinen Höhepunkt gefunden hat. Gott wird selbst Mensch, er kommt in das Seinige und dann erlebt er alle Ablehnung, allen Hass, alle Unversöhntheit, die diese Welt mit sich bringt, ganz direkt und ganz unmittelbar. Es gibt im Johannes 13 so einen Vers, nur so einen halben Satz, der die ganze Botschaft im Grunde zum Ausdruck bringt. Am Anfang der Passionsgeschichte im Johannesevangelium, da heißt es, dass Jesus die Seinigen, die in der Welt waren, liebte und er liebte sie bis zum Ende. Das heißt nicht nur zeitlich bis zum Ende, sondern bis zum Äußersten. Und dann könnt ihr diese Passionsgeschichte im Johannesevangelium lesen. Unmittelbar nachdem das gesagt worden ist, ist Jesus derjenige, der sich niederkniet und der seinen Jüngern die Füße wäscht. Und diese Liebe geht durch. Sie geht bis zu dem Punkt, wo die Jünger weglaufen, wo sie ihn verraten, alleine lassen. Und sie geht bis zu dem Punkt, wo Jesus von seinen Feinden auch körperlich angegriffen wird und wo er bis an den Tod kommt. Und es ist sozusagen immer die Frage im Hintergrund, vom ersten Tag an, den Jesus auf der Erde war, wo das Johannesevangelium sagt, er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht an. Es ist immer so die Frage, wann schlägt er zurück? Wann schlägt er zurück? Bis ans Kreuz, wo diese Frage ist, wann ruft er die 6 Legionen Engel, um sich zu verteidigen? Und das Johannesevangelium enthält ja dieses Gespräch zwischen Jesus und Pilatus über diese Frage, wo Pilatus ihm sagt, du bist doch ein König. Und es ist die Frage, hält diese Radikalität von Liebe und Vergebungsbereitschaft bis zum Schluss durch und baut dadurch neu diese Brücke über die Menschen in eine Beziehung zu Gott und damit auch in eine Beziehung zueinander, die funktioniert, wieder zurückfinden können. Ich habe in einem Buch von Josef Ratzinger, der war ja mal Papst, wie ihr wisst, etwas ganz Interessantes gefunden. Es gab schon 400 Jahre vor Christus einen griechischen Philosophen, Platon, einer der wichtigsten griechischen Philosophen. Und Platon hat in seinem Buch über den Staat die Frage aufgeworfen, wie müsste es auf dieser Welt einem Menschen gehen, der vollkommen gerecht wäre? Und er hat diese Frage philosophisch durchgespielt. Und es ist interessant, dass Platon als Denker schon zu dem Ergebnis kommt, dass es diesem Mensch in dieser Welt nicht gut gehen kann. Platon schreibt, die Gerechtigkeit eines Menschen ist erst dann vollkommen und bewährt, wenn er auch den Schein der Ungerechtigkeit auf sich nehme, denn dann erst zeige sich, dass er nicht der Meinung der Menschen folgt, sondern allein zur Gerechtigkeit um ihrer selbst willen steht. So muss also nach Platon der wahrhaft Gerechte in dieser Welt ein Verkannter und Verfolgter sein. Ja, Platon scheut sich nicht zu schreiben, sie werden denn sagen, dass der Gerechte unter diesen Umständen gegeißelt, gefoltert, gebunden werden wird und dass er zuletzt nach allen Misshandlungen gekreuzigt werden wird. Dieser Text ist 400 Jahre vor Christus niedergeschrieben worden und ich glaube, das bewegt einen schon, das so in dieser Klarheit zu lesen, weil Jesus genau diesen Weg als der vollkommen Gerechte und der vollkommen Gute gegangen ist, bis zum Ende aus der Radikalität der Liebe hinein. Und deswegen liegt in diesem Kreuz tatsächlich auch die Chance zu einem echten Neuanfang. Deswegen bedeutet dieses Kreuz einen Neuanfang in der Beziehung zwischen Gott und Menschen. Es geht um viel mehr als darum, ob irgendwo ein himmlischer Kontostand wieder auf Null gesetzt wird. Es geht um die Kraft der Vergebung, um die Kraft, erstmal um Vergebung zu bitten. Und viele wissen, dass es auch um die Kraft geht, Selbstvergebung zuzusprechen, neu anzufangen. Es geht um Heilung, die meine Seele betrifft und auch meinen Körper. Wir wissen, dass die christliche Hoffnung weit über den Tod hinausreicht, weit über diesen sterblichen Körper hinaus, nicht nur für die Seele, sondern auch für den Körper. Und heute erleben Menschen zeichenhaft, dass das auch schon jetzt Wirklichkeit werden kann, dass Gott auch jetzt bereit ist, auch ihren Körper anzurühren und ihre Krankheiten zu heilen. Und es ist gut, dass wir als Gemeinde auch an den Stellen, wo wir da im Moment besonders herausgefordert sind, im Gebet dafür weiter eintreten. Das alles liegt an diesem Kreuz. Das alles hat Jesus für uns auf sich genommen. Und jetzt lasst mich Schluss machen damit, dass ich noch etwas darüber sage, was Jesus ja zu uns gesagt hat, in diesem Wort, dass wer ihm nachfolgen will, dass der sein Kreuz auf sich nehmen soll täglich. Also das täglich gibt es nur im Lukas-Evangelium. Das Wort gibt es auch bei Markus und Matthäus. Lukas fügt nochmal das täglich hinzu. Lukas ist immer so ganz nah bei uns Menschen. Und ich hoffe, dass wir das jetzt ein bisschen besser verstehen können, dieses Wort. Also erstmal kann man sich ja quasi fragen, wie soll man so ein Produkt verkaufen, ja? Wo man Menschen dazu aufruft, jeden Tag das Kreuz auf sich zu nehmen. Ja? Das ist ja nicht besonders attraktiv auf den ersten Blick. Aber vielleicht haben wir jetzt schon ein bisschen besser verstanden, aus dieser Perspektive der radikalen Liebe heraus, warum es gut ist, wenn wir uns genau dazu einladen lassen, diesen Weg täglich nochmal neu mit Jesus zu gehen. Weil das heißt, dass wir anfangen, in diese Welt einzutauchen von Liebe und Vergebung, in eine Welt, die neu immer wieder die Verbindung herstellt zwischen Gott und uns Menschen. Ich möchte euch dazu auch noch ein Zitat hier aus diesem Buch vorlesen, das von einem Theologen stammt, den ich nicht kenne, Jean Daniel Yu, der das aber ganz gut und vieles von dem, was wir jetzt gesagt haben, nochmal zum Ausdruck bringt. Zwischen der ungläubigen Welt und dem dreieinigen Gott gibt es nur eine einzige Verbindung, und das ist das Kreuz Christi. Wenn wir uns dennoch in dieses Niemandsland stellen und von Neuem die verbindenden Fäden zwischen dieser Welt und dem dreieinigen Gott hin und her ziehen wollen, wie sollen wir uns da noch wundern, dass wir es nur im Kreuz Christi tun können? Wir müssen uns diesem Kreuz ähnlich machen, es in uns tragen und, wie Paulus vom Glaubensboten sagt, allezeit das Todesleiden Christi in unserem Leibe mittragen. Diese Zerrissenheit, die uns ein Kreuz ist, dieses Unvermögen unseres Herzens, gleichzeitig die Liebe zu Gott und die Liebe zu einer Welt, die diesem Gott entfremdet ist, in sich zu tragen, das ist gerade das Leiden des eingeborenen Sohnes, zu dessen Teilnahme er uns beruft. Er, der diese Trennung in sich getragen hat, um sie in sich aufzuheben, der sie aber nur aufgehoben hat, weil er sie vorher in sich trug. Er reicht von dem einen Ende zum anderen. Ohne den Schoß des Vaters zu verlassen, streckt er sich bis zur äußersten Grenze menschlichen Elends aus und erfüllt den ganzen Zwischenraum. Dieses sich Ausspannen Christi, das die vier Richtungen des Kreuzes Sinn bilden, ist der geheimnisvolle Ausdruck unserer eigenen Zerrissenheit und macht uns ihm gleichförmig. Der Schmerz ist im letzten Ergebnis und Ausdruck des Ausgespanntseins Christi vom Sein in Gott bis in die Hölle des Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wer seine Existenz so ausgestreckt hat, dass er gleichzeitig in Gott eingetaucht ist und eingetaucht ist in die Tiefe des gottverlassenen Geschöpfes, der muss gleichsam auseinanderreißen. Der ist wirklich gekreuzigt. Aber dieses Zerrissenwerden ist identisch mit der Liebe. Es ist ihre Verwirklichung bis ins Letzte und der konkrete Ausdruck für die Weite, die sie schafft. Ich bin beeindruckt davon, wozu Jesus uns einlädt. Er lädt uns zu viel mehr ein, als einfach nur lachend auf der Seite irgendeines Siegers zu stehen und nichts verstanden zu haben. Er sucht Menschen, die bereit sind, sich auf dieses Geheimnis einzulassen. Und die wissen, dass das nichts mit Depressivität und Trauer zu tun hat, sondern damit, die Quelle dessen zu entdecken, was das tiefste und innerste Geheimnis dieses Lebens ist. Und dass darin die Chance liegt, zu einem Leben, das frei ist von Bitterkeit, frei ist von Schuld und das sich immer wieder neu verändern und verwandeln lässt. Ich habe euch so viele alte Texte vorgelesen, auch schwierige. Ich mache jetzt Schluss mit einem Liedtext eines deutschen Rappers, Thomas D. Kannte ich auch noch nicht, bevor ich mich auf diese Predigt eingelassen habe, aber da oben wird es vielleicht einigen anders gehen. Er hat ein Lied geschrieben und dieses Lied heißt Vergebung, hier ist sie. Vergebung, hier ist sie. Es ist ein Rap, das kann ich euch jetzt nicht vortragen. Vielleicht könnte es unser Lobpreisteam schon eher, aber das machen die auch gleich nicht. Die kommen dann und die können jetzt schon mal kommen. Die kommen dann nach vorne und singen noch mal ein Lied, das wir vorhin auch gesungen haben. Wir haben ja immer so eine Antwortzeit nach der Predigt, wo man noch mal reagieren kann. Egal, ob du zum ersten Mal zu diesem Kreuz gehen willst oder vielleicht sagst, ja, täglich, das ist heute für mich, dass ich noch mal neu mit dem, was mich belastet, was auf mir liegt, zu diesem Kreuz gehen will. Oder vielleicht willst du auch einfach nur Danke sagen. Wir haben ja hier ein Kreuz, ein Symbol und ihr seid eingeladen, hier nach vorne zu kommen. Ihr müsst hier gar nicht hinkommen, um zu beten oder euch auszusprechen. Das könnt ihr auch tun. Es sind Menschen da, die mit euch beten. Aber vielleicht sagst du auch, ich will einfach nur mal symbolisch zu diesem Kreuz hingehen. Und das Lied, das die beiden gleich singen, heißt auch so, Herr, ich komme zu dir. Aber vorher Thomas D. oder Thomas D., ich weiß es nicht. Vergebung, hier ist sie. Das Lied ist jedenfalls deutsch. Was willst du von mir? Vergebung, hier ist sie. Was machst du nun? Einfach weiter wie bisher? Sieh dich mal um, da ist nichts mehr. Und du willst Vergebung, hier ist sie. Du bist weit gekommen bis hierher, deine Zeit ist gekommen, nun sieh her. Es hat alles begonnen mit nichts mehr als dem Samenkorn deines Schöpfers. Den Grundstein gelegt, eine Welt zu benennen, gab ich dir Bewusstsein, um dich zu erkennen. Gab dir Kraft zu erschaffen und einen Garten Eden, um Erfahrung zu machen und um dich zu erleben. Mich, den du in jedem Winkel finden kannst, ich biete dir Hilfe an, wo und wann du nach ihr verlangst. Bin ein Wunder und werd immer mitten unter euch weilen, euer Hoffen erhören und eure Wunden heilen. Sieh diese Narben, sieh diese Tränen, sieh diese Arme, die sich nicht wehren, sieh diese Augen, die Hoffnung teilen, sieh diese Hände, die offen bleiben. Hör diese Worte in deinen Ohren, für dich gestorben, für dich geboren. Für dich gelitten, für dich am Leben, um dich zu bitten, dir zu vergeben. Vergebung, hier ist sie. Herr, ich komme zu dir.